Heute heißt das Thema, von Jesus lernen, geistliche Durchbrüche erleben. Und das ist der Beginn einer Reihe über Jüngerschaft. Deborah wird zwischendrin nochmal eine Frage von Jesus machen. Aber ich fange heute schon an, damit das auch irgendwie reicht, bis zum Sommer, diese 8 Mal. Wir beide werden das dann predigen, diese 8 Themen zum Thema Jüngerschaft. Und ich werde jetzt so ein paar Sachen erst einmal wiederholen, die ich schon in anderen Predigten gesagt habe zum Thema Jüngerschaft, aber die mir einfach unwahrscheinlich wichtig sind. Es hat mich so ein Satz sehr, sehr zum Nachdenken gebracht zum Thema Jüngerschaft, Jesu Jünger zu sein. Der hieß, es ist einfach, Kirche zu machen, aber viel schwerer Jünger. Ich sage den Satz nochmal. Es ist einfach, Kirche zu machen, aber viel schwerer Jünger. Kirche, viele verstehen das als ein schönes Gebäude, was wir jetzt haben. Das war nicht so einfach, ist so mein Eindruck. Gerade gestern bei dem Glaubenskurs, da waren viele draußen am Arbeiten. Ich saß drin und habe immer zugeguckt, wie sie da immer hin und her liefen in der Hitze und einfach auch, glaube ich, ein bisschen fertig waren von der schweren Arbeit. Ja, Kirche, ein schönes Gebäude. Man kann ein attraktives Programm irgendwie gestalten und da machen wir uns ja auch viele Gedanken. Wie können wir jetzt hier auch nochmal neu ein attraktives Programm gestalten? Eine freundliche Atmosphäre, da sind wir Teil davon, eine freundliche Atmosphäre zu gestalten, damit Leute gerne hierher kommen. Und es werden sich Leute bekehren, so wie wir es auch erlebt haben, der Kianusch jetzt. Es werden sich Leute bekehren und die Kirche wird wachsen und davon bin ich überzeugt und hat viele Mitglieder. Das ist wunderschön. Aber Jüngerschaft beginnt eigentlich genau erst hier an diesem Punkt. Da geht es erst los, da beginnt etwas. Wie werden Menschen, die eine Bekehrung erlebt haben, wirklich auch zu Jüngern? Dass sie nicht nur zur Kirche gehören, sondern dann hingegebene Jünger werden, die ihr ganzes Herz Jesus zur Verfügung stellen. Da hat Luther mal einen Satz gesagt, den hat Jesus gesagt, aber er hat ihn übersetzt. Matthäus 28, Vers 19, da hat Luther übersetzt, in der 2017er Übersetzung wird es wiedergegeben mit, darum geht hin und lehret alle Völker. Genau, das sollen wir tun. Das ist der Missionsbefehl, geht hin und lehret alle Völker. Und das wollen wir auch hier in unserer Stadt tun. Wir wollen die Völker unserer Stadt, die so viele sind, wir wollen sie lehren. Ja, aber Luther hatte hier einen Gedanken im Kopf, der uns, glaube ich, sehr, sehr prägt. Er hatte den Gedanken der Schule im Kopf, dass wir die Völker lehren, so wie wir das in der Schule irgendwo tun. Wir geben den Völkern Wahrheiten weiter, dann entscheiden sie sich, ob sie diese Wahrheit für sich selbst übernehmen wollen und dann lassen sie sich taufen und sind Teil unserer Kirche und des Reiches Gottes. Das ist ganz über den Kopf, da geht es nur über den Kopf an dieser Stelle. Lehret sie. Die Elberfelder Übersetzung hat es aus meiner Sicht viel wortgetreuer wiedergegeben. Und ein ganz anderes Bild, das die Elberfelder Übersetzung hier leitet. Macht alle Nationen zu Jüngern. Und das ist vom Griechischen her abgedeckt. Das ist nicht nur, weil sie sich das so überlegt haben. Das steht tatsächlich so da. Macht alle Nationen zu Jüngern, damit sie ganz nah dran an Jesus sind und Jesus nachfolgen. Und das war genau das Thema auch von Jesus, das hier in dieser Elberfelder Übersetzung wiedergegeben wird. Jesus hat die Jünger gelehrt und er hat ihnen auch Wahrheiten vermittelt, hat er natürlich gemacht, allein wenn wir an die Bergpredigt denken. Und Jesus sagte aber, ich bin die Wahrheit. Wenn er die Wahrheit vermittelt hat, dann hat er sich selbst vermittelt, seinen Jüngern. Und das sehen wir in dieser Zeit, wo er angefangen hat, öffentlich aufzutreten bis zu seiner Kreuzigung. Da hat er sich selbst den Jüngern vermittelt. Er lebte in Gemeinschaft, er lebte in einer Beziehung mit seinen Jüngern. Er durchlebte mit ihnen das Leben, er durchlebte mit ihnen diese Gemeinschaft mit Gott. An seinem Beispiel konnten sie das sehen, wie man mit Gott zusammen ist. Viele fragen mich immer, warum musste Jesus eigentlich beten, wenn er Gott ist? Ja, weil er ein Beispiel gegeben hat, woher die Kraft kommt für unser Leben. Wir konnten das an ihm sehen. Zusammen mit Jesus haben seine Jünger, seine Schüler, haben sie gelernt, als Jünger Jesu zu leben. Und dazu gehörte eine ganz tiefe persönliche Beziehung. Dazu gehörte Begleitung. Dazu gehörte, dass sie bei und mit Jesus zusammen herausgefordert werden. Und dass danach das aufgearbeitet wurde. Als sie losgesandt wurden, hatte das nachher mit ihnen aufgearbeitet. Als der Petrus mal kräftig versagt hatte, dann hat er das nachher mit dem Petrus zusammen aufgearbeitet. Und das ist das Prinzip Rabbi, das jüdische Prinzip des Rabbis. Da haben sich junge Leute einen Rabbi ausgesucht. Und es gab viele Rabbis in der damaligen Zeit, ganz besonders. Und sie wollten so werden wie dieser Rabbi, den sie sich ausgesucht hatten. Und sie haben ganz genau hingehört bei diesem Rabbi. Sie haben ganz genau hingeschaut, was macht er, wie lebt er. Und dann haben sie kopiert. Dann haben sie das eingeübt mit ihm, mit ihrem Rabbi. Sie sind gewachsen, sie sind zusammen mit dem Rabbi gereift und wurden selbst zu Leuten, denen wieder andere gefolgt sind. Merkt ihr was? Dieses Prinzip, dieses jüdische Prinzip von damals, das ist genau das, was Jesus auch gelebt hat und was nachher im Neuen Testament für uns vermittelt wird. Und ich möchte selber ja genau dieses Prinzip auch leben. Aber ich bin auch so am Anfang. Ich muss noch so viel lernen, dass ich das auch leben kann. Auch hier in unserer Stadt mit den Leuten, die hier leben. Was wäre, wenn das hier, dieses Christuszentrum, wenn das ein Ort wird, wo Menschen Jünger werden, wirkliche Jünger, die Jesus nachfolgen, die das hier lernen können, die wir begleiten auf ihrem Weg der Jüngerschaft und dann weitergehen als eine Gemeinde zu besuchen. Darüber reden wir oft, ne? Welche Gemeinde besuchst du? Ja, das ist ja auch gut. Aber nicht nur eine Gemeinde zu besuchen und dort dann irgendwann auch mitzuarbeiten, die Gemeinde mitzugestalten, sondern von Herzen ein hingegebener Jünger Jesu zu werden. Was wäre das, wenn das ein Ort wird, wo viele Jünger Jesu in das Leben, in die Stadt von hier aus hineingehen? Es gibt so Kairos-Momente im Leben. Das sind so Zeitpunkte, wo etwas ganz Besonderes geschieht in unserem Leben. Da, wo wir anhalten, wo wir plötzlich merken, wow, da passiert etwas, jetzt ändert sich etwas in unserem Leben. Und wahrscheinlich hat jeder von uns schon Momente in seinem Leben erlebt, wo alles anders wird. Und wir haben das gestern bei Kianush gesehen. Das war so ein Kairos-Moment. Ein Zeitpunkt in seinem Leben, wo Gott hineingesprochen hat und er wusste, jetzt folge ich ihm nach. Das können manchmal auch Lebensführungen sein, die so dramatisch sind, die uns auf eine ganz andere Schiene setzen, wo wir merken, jetzt wird alles anders. Geistliche Momente, wo Gott redet, auch natürlich durch Lebensführungen, aber auch andere, wo wir merken, jetzt spricht Gottes Geist zu mir. Oder wo etwas in Beziehungen geschieht und da merkt man plötzlich, denkt man anders. Da passiert ein Umdenken. Die Bibel nennt das Metanoia, ein Umdenken. Plötzlich ist etwas ganz Neues wichtig geworden in unserem Leben. Da wird etwas ganz anderes wertvoll in unserem Leben. Plötzlich lebt man anders, plötzlich entscheidet man sich anders aufgrund dieses Kairos, dieses Momentes, der in unserem Leben geschehen ist. Und das können sehr heilige Momente sein oder Momente, das kann auch sein, wo wir ins Bodenlose fallen, weil sie uns total überfordern. Und Jesus möchte solche Momente in unserem Leben schaffen. Oh, jetzt muss ich einmal in der Bibel nachschlagen. Das dauert vielleicht manchmal immer ein bisschen. Das steht in Markus 1, 14 bis 15. Ganz am Anfang seiner Wirksamkeit hier auf dieser Erde. Da sagt er, Nachdem aber Johannes überantwortet wurde, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach. Und da sprach er diesen Kairos in das Leben von Menschen hinein. Die Zeit ist erfüllt. Jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und jetzt Veränderung. Tut Buße, umdenken, umkehren zu Jesus und glaubt an das Evangelium. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sagt Jesus, ein neues Leben zu beginnen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um umzukehren und sich der guten Nachricht von Jesus anzuvertrauen. Und hier wird die Zeit durchbrochen. Diese Zeitschiene, wenn ihr euch vorstellt, da kommt Jesus hinein. Weil die Zeit erfüllt ist, kommt er hinein in diese Zeit, durchbricht das, was einfach Gewohnheit ist in dieser Welt, wo es immer so weitergeht. Er durchbricht das und zeigt einen neuen Weg auf. Und wir lassen uns auf eine neue Schiene setzen, auf die Schiene dem Vater, auf den Vater zu in den Himmel. Solche Einbrüche in unser Leben kann man eben auch als Bedrohung sehen oder man kann sie auch als Chance sehen, jetzt zu wachsen, jetzt etwas Neues zu beginnen. Nicht nur dieser Anfang mit Jesus, sondern auch später, wenn solche Momente in unserem Leben geschehen, wo Jesus redet, wo etwas passiert, das als Chance zu sehen, jetzt beginnt etwas Neues. Wir wollen etwas Neues wagen und vor allen Dingen möchte ich wachsen. Jesus sagt hier, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und in diesem Moment Gottes in meinem Leben, da tauche ich aus dieser sichtbaren Welt in das unsichtbare Reich Gottes hinein. Das ist meine normale Schiene. Aber jetzt tauche ich ein in das Reich Gottes, in diese unsichtbare Welt. Vielleicht habt ihr schon mal diese Geschichte gehört von Jesus und Nikodemus. Das war ein Pharisäer, einer der Oberen, der nachts zu Jesus kommt und mit Jesus in das Gespräch kommt. Und sie setzen sich eben genau mit dieser Frage auseinander, wie ist das denn jetzt mit dem Reich Gottes? Auch wie komme ich in das Reich Gottes hinein? Und da sagt Jesus dem Nikodemus, nur wenn du von Neuem geboren wirst, das ist dieser Moment, der geschehen soll in deinem Leben. Du sollst neu geboren werden, um in das Reich Gottes hineinzukommen. Ein Moment, der das ganze Leben verändert. Hier geschieht unsere Errettung. Hier werden wir ein neues Leben bekommen. Und da schnuppern wir den Himmel. Wir werden zu Bürgern des Reiches Gottes. Und doch sind wir noch nicht im Himmel angekommen. Jetzt vielleicht mal das erste Bild. Also wir haben noch was fotografiert. Das andere. Nein, schnell weg. Später, da. Errettung. Und jetzt Himmel. Ja, das ist das Ziel. Oder? Könnte ich jetzt fragen, wer will nicht in den Himmel mal aufstehen? Nein, wollen wir alle. Errettung und jetzt geradewegs in den Himmel. Wenn das so einfach wäre, ne? Geradewegs jetzt auf und hin zu Jesus. Ich glaube, auf diesem Weg dahin passiert ganz, ganz viel. Da geschieht ganz, ganz viel. Und jetzt stellt euch mal vor, dass hier immer so Knotenpunkte sind, Wachstumsknoten. Ja, so bei Pflanzen sieht man das ja, so diese Verknotung dann. Und hier auch in unserem Leben, da geschieht etwas immer wieder neu auf diesem Weg. Wachstumspunkte, wo wir die Chance haben, weil Jesus in unser Leben hineinspricht, weil er etwas geschehen lässt in unserem Leben, wo wir wachsen können. Und Paulus beschreibt das in Philipper 3. Philipper 3, die Verse 12 bis 21 lese ich. Er sagt dort, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Also da merkt er ganz genau, ich bin noch nicht da. Ich bin da irgendwo auf dem Weg. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Ahmt mit mir Christus nach, Brüder und Schwestern, und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es euch unter Tränen. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Bauch ist ihre Ehre, ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren geringen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der sich alle Dinge untertan machen kann. Jetzt sehr, sehr viel, das so im Kopf zu behalten. Ne? Paulus beschreibt hier seinen Weg als Jünger. Und da steht eins mal ganz am Anfang, ich bin ergriffen worden. Und das ist so wunderschön, das bei einem Menschen zu sehen, wenn er ergriffen wird von Jesus. Ich bin ergriffen. Aber ich habe es noch nicht fest in der Hand. Das weiß er. Ich habe das nicht fest in der Hand. Und das kann ein Paulus sagen. Ich habe es selber noch nicht, aber ich bin ergriffen. Aber eins weiß ich, alles, was hinter mir liegt, das will ich vergessen. Das hat keine Bedeutung mehr für mein Leben. Und ich strecke mich aus nach dem Himmel. Ich jage dem Ziel dieser Berufung, die ich in Jesus habe, dem jage ich nach. Und er sagt hier, ich gebe mich nicht mit ein bisschen zufrieden. Ich möchte da immer weiter wachsen. Ich möchte immer mehr auf dieses wunderbare Ziel zu hinwachsen. Und vor allen Dingen will ich Erreichtes sichern. Und darin möchte ich leben. Ich möchte nicht wieder da zurückfallen, sondern was ich erreicht habe, darin will ich jetzt auch leben. Ich will Vorbildern, und ich sage nochmal das Wort Rabbi, ich will den Rabbis nacheifern, dem Rabbi Jesus und den Glaubensgeschwistern. Ich möchte ihnen nacheifern. Und ich lebe in der Hoffnung auf den Himmel. So habe ich es mal mit meinen Worten ein bisschen zusammengefasst. Ich hoffe, ich habe dich getroffen, Paulus. Und da steckt so viel dahinter, was uns hilft, als Jünger Jesu zu leben und darin zu wachsen. Der Paulus, der sieht sich hier in einem ständigen Prozess, wo er sich jetzt nicht einfach hinsetzen kann, oh, ich bin jetzt bei Jesus und irgendwann holt er mich ab in den Himmel und jetzt warte ich mal. Er fühlt sich in einem Prozess, in dem er immer weiter wachsen möchte. Das Feste ist, Jesus hat mich ergriffen. Und das Ziel ist auch fest. Das ist der Himmel, das ist die Gemeinschaft mit dem Vater. Das ist das Ziel. Das haben wir hier gesehen. Aber dazwischen durchlaufen wir immer wieder einen Prozess, in dem wir wachsen. Und ich habe das eben diese Wachstumsknoten genannt. Immer wieder ein Punkt, wo wir wachsen. Und ich möchte nur mit euch anschauen, was in diesen Wachstumsknoten, wie ich sie jetzt mal nenne, passieren könnte. Prozesse, die sich dort immer wiederholen, die nicht zum Abschluss kommen, wo wir immer weiter gehen können. Und der Beginn von so einem Wachstum ist immer erst einmal Umkehr. Ich habe von dem Kairos-Moment gesprochen, der etwas in mir in Bewegung setzt. Und ich denke da gar nicht so groß, dass das, wer weiß, was ist, was da passiert. Das kann ein ganz schlichtes Wort Gottes sein, das mich berührt, das irgendwas in mir in Bewegung setzt. Eine Begegnung mit einem anderen Menschen, ein Aha-Erlebnis, das ich plötzlich habe und ich wache auf. Das kann dieser Punkt sein und Gott spricht hinein. Und da soll sich jetzt etwas in Bewegung setzen in mir. Ich glaube, deswegen macht Jesus das. Deswegen spricht er immer wieder hinein in unser Leben, um in unserem Leben etwas in Bewegung zu setzen. Ich beobachte etwas. Das sind so die ersten drei Punkte jetzt. Ich beobachte etwas, dann reflektiere ich es, ich denke darüber nach und dann diskutiere ich es. Wir werden das ja noch auf einem anderen Bild sehen. Paulus Paulus sagte in Philipper 3, Vers 7, das ist vor dem Text, den ich eben gelesen hatte, alles, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Da hat er etwas verstanden in seinem Leben. So wie ich vorher gelebt habe, das hat mir eigentlich geschadet. Das hat mich weggezogen von Gott. Es sollte mich hinziehen zu Gott, hat es aber nicht getan. Ich habe es für Schaden erachtet. Und dann sagt er in Vers 17, ahmt mit mir Christus nach, unseren Rabbi, Brüder und Schwestern, und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Und wieder dieser Prozess, in dem wir drinstehen, beobachten. Gott spricht in mein Leben rein und ich beobachte, wo stehe ich gerade? Wie lebe ich gerade? Wie reagiere ich gerade? Wie sind meine Lebensumstände? Wie komme ich damit klar? Einfach mal zu beobachten, was passiert da gerade in meinem Leben. Und dann das zu reflektieren, darüber nachzudenken und das in Beziehung zu setzen zum Wort Gottes. Die bei der Taufe dabei waren, habt ihr gesehen, dass alle Täuflinge dieses Band bekommen haben. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Nachzudenken, zu reflektieren, das, was ich tun möchte, wo ich mich entscheide, passt das mit Jesus zusammen? Was sagt das Wort Gottes dazu? Was würde Jesus jetzt in dieser Situation tun? Und dann zu diskutieren. Das heißt, mit anderen Glaubensgeschwistern darüber zu reden und nachzudenken. Denn Nachfolge, und das wird hier auch bei Paulus deutlich, ist kein Einzelkämpfer sein, kein Einzelkämpfer tun, sondern im Austausch mit den Schwestern und Brüdern zu sein, miteinander Jüngerschaft zu leben. Das ist keine Aufgabe von dir alleine, das jetzt hinzukriegen, ein hingebungsvoller Jünger zu sein und sich dort anzustrengen, sondern im Miteinander Jüngerschaft zu leben. Und ich habe bei der Mitgliederversammlung, für die dabei waren, verschiedene Begriffe in den Raum geworfen, wie das aussehen könnte. Das könnte in Zweierschaften passieren. Das könnte passieren in einem Mentoring, in einer Mentoring-Beziehung, wo jemand sich Hilfe sucht und sagt, begleite mich für diese Zeit auf diesem Weg. Das könnte passieren in kleinen Gruppen, wo man sagt, arbeiten wir hier zusammen oder wir sind dieses und jenes Team, aber wir wollen diese Zeit, die wir verbringen, auch nutzen, um geistlich zu wachsen. Das kann in unseren Hauskreisen passieren, den ganz klassischen Hauskreisen, wo wir uns als Jünger Jesu begleiten und miteinander wachsen. Und dann noch etwas ganz anderes, was ich jetzt schon zweimal so erwähnt habe, ob das auch so ein Modell sein könnte für uns als Gemeinde, keine Ahnung, ich würde es gerne mal probieren. Ganz kleine Gruppen, die wirklich nur auf Jüngerschaft fokussiert sind und wir nennen sie Huddles, das ist ein englischer Begriff. Wer Football spielt, keiner hier, oder? Dann habt ihr das wahrscheinlich noch nie gemacht. Allah, du lachst gerade so wissend. Okay, aber das ist Amerika da. Und die stehen dann immer so zusammen vor dem Spiel und motivieren sich gegenseitig. Also das heißt nicht, dass wir das so machen müssen, aber das ist der Gedanke dahinter. Wir gehören zusammen, wir schaffen das, wir machen das und dann motivieren die sich gegenseitig, nicht so zahm und leise, wie ich das hier jetzt gemacht habe. Die schreien sich denn da richtig an und so. Oh. Das ist, machen das auch manchmal schon, ja? Aha. Mhm. Ja, bloß bei denen heißt das Huddle. Deswegen kam ich da. Ja. Ja, nicht am Begriff aufhalten. Da geht es um die Sache, die dahinter steht. Ne? Wir stehen zusammen und wir unterstützen uns und wir machen uns gegenseitig Mut, Schritte mit Jesus zu gehen. Und wir machen das zusammen. Das ist der Gedanke, der da dahinter steht, ob das was für uns wäre. Paulus gebraucht hier ganz andere Begriffe, ne? Für das, was ich jetzt gesagt habe. Dieses Beobachten, Reflektieren, Diskutieren. Nein, er sagt Vergessen, Ausstrecken, Nachjagen, Nachahmen. Aber es geht hier auch um Jüngerschaft. Es geht um Umkehr. Und wie werden wir Jesus ähnlicher? Das ist das Ziel. Das ist der Gedanke, der da dahinter steht. Und Wachsen hat in der Regel auch mit Schmerzen zu tun, ne? Also ich weiß noch als Kind, dass ich manchmal auf dem Boden lag und nicht mehr laufen konnte und es einfach so wehgetan hat. Und da hat man mir nur gesagt, ja, du bist mal wieder ein Stück gewachsen. Und das kam ja relativ oft vor. Das hat was mit Schmerzen zu tun. Sünde zu bekennen, Schwachheit zu bekennen, aber dann ganz neu befreit zu leben und Heilung zu erfahren. Und ich möchte euch da Jakobus lesen, 5, Vers 16. Ich glaube, genau da passiert das auch. Da heißt es hier, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet, Heilung erlebt. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Aber das ist das Prinzip auch des Neuen Testamentes, so zueinander zu stehen und miteinander in einen Prozess der Veränderung und des Wachsens einzusteigen. Und jetzt wollte ich ein Zitat, das wäre auf der Folie gewesen, euch vorlesen. Habe ich eigentlich noch Zeit? Nö, sehe ich gerade. Ist die letzte Seite. 67 heißt es hier. Da. Ein Zitat von einem Dr. Larry Crabb. Eine geistliche Gemeinschaft besteht aus Menschen, die Integrität besitzen und rein werden möchten. Diese Menschen stehen zu ihren Unzulänglichkeiten und ihrem Versagen, weil sie diese mehr hassen als die Unzulänglichkeiten und das Versagen von anderen. Das ist spannend, oder? Ich, nicht die anderen. Deshalb entdecken sie, dass unter ihrer übelriechendsten Verdorbenheit eine Quelle reinen Wassers fließt, Christus. Und das zu entdecken und da miteinander voranzugehen, da miteinander verändert zu werden und bei Christus zu wachsen. Man könnte das auch nennen, in der Gnade wachsen, so wie Paulus das gerne sagt, in der Gnade zu wachsen, als Jünger zu reifen. Und jetzt nicht stehen bleiben. Das könnte ja so sein, damit bleibt man stehen. Man hat im Grunde genommen reflektiert und man hat darüber diskutiert. Und ich glaube, dass das ganz häufig so ist, dass wir diesen Schritt ganz gerne gehen. Und da haben wir eigentlich erst die Hälfte dieses Wachstumsknotens durchwandert. Ich möchte euch mal diesen so unbequemen Brief Jakobus lesen. Aber nicht den ganzen, sondern nur Kapitel 2, Vers 14 und dann 17 bis 18. Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Boah, das geht nicht so leicht runter in unserer pietistischen Seele. Und dann 17 bis 18. So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke, zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Boah, da haut er ganz schön rein und spricht in das Gewissen ein Stück weit von uns hinein. Viele gute Vorsätze kommen nicht zur Umsetzung in die Tat. Ey, wir wissen das. Wir haben viel erkannt und wir wissen, wo unsere Schwachpunkte sind. Ich denke, das kommt euch wie mir ganz bekannt vor. Der Kopf ist voll mit unserem Wissen. Wir wissen das alles und haben es auch reflektiert und können das auch ständig diskutieren mit anderen, wie es eigentlich sein sollte. Wir kriegen das hin. Und dann beten wir, Herr, mach bitte. Mach, dass sich das jetzt ändert, was wir erkannt haben. Herr, mach bitte. Aber wie kommt es zur Tat, dass mein Glaube in der Tat sichtbar wird? Ich gehe weiter. Jetzt könntest du das zweite Bild mal bringen. Hier waren wir bei der ersten Seite. Da oben dieser Zeitstrahl, Rettung bis Himmel, und das ist ein Wachstumsknoten hier. Und dann beobachten, reflektieren, diskutieren. Ich steige ein in den Umkehrkreis und jetzt komme ich in den Glauben hinein. Planen, verbindlich machen und handeln. Ich weiß, mancher mag solche technischen Begriffe nicht, ne? Kann ich auch verstehen. Lasst euch einfach mal drauf ein, auf das, was da dahinter steht. Ich brauche jetzt einen Plan, wie ich anders leben will. Es wird nicht einfach so passieren, dass ich anders bin, mich anders verhalte oder auch im Glauben anders bin. Ich brauche einen Plan. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch solches alles zufallen, sagt Jesus mal. Wenn ich etwas lassen will, brauche ich ja auch einen Ersatz dafür. Und das wird immer auch mit dem Reich Gottes zu tun haben. Nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit zu trachten. Dass meine Sehnsucht, die ich bisher woanders gestillt habe, jetzt mit ihm gefüllt wird. Mit Jesus, mit dem Reich Gottes. Und dafür brauche ich einen Plan. Da brauche ich Gedanken. Wie mache ich denn das jetzt? Wie möchte ich nun mit Jesus leben? Wie soll das jetzt aussehen? Verbindlich wird das meistens erst mit einem Bruder oder einer Schwester oder in einer kleinen Gruppe, mit einem Huddle oder irgendwie so. Egal. Die mich in meinem Plan bestärken, die das auch mit mir vielleicht erarbeiten, wie ich denn das umsetzen kann, die mich hier begleiten, damit es dann wirklich zum dauerhaften Handeln kommt. Von der Umkehr auch zum Glauben, der sich in der Tat zeigt, kommt. Diese Wachstumsknoten begleiten uns auf unseren Weg in den Himmel hinein. Das wird immer wieder geschehen. Und es ist gut, dass es immer wieder geschieht, weil wir uns bewegen auf Jesus, auf den Vater im Himmel zu. Jagt ihm nach, sagt Paulus. Jagt ihm nach. Das heißt eben nicht, setz dich auf den Stuhl und guck mal, was er jetzt macht. Jagt ihm nach, dass ihr darin auf diesem Weg verändert werdet und lebt als Jünger. Ich bete. Lieber Herr, von Herzen danke, dass du uns errettet hast, dass du gekommen bist in diese Welt hinein, um das zu tun, was wir nie hätten tun können. Aber du hast es für uns getan. Und du hast uns auf diese Schiene gesetzt, auf zum Vater in den Himmel. Du hast uns zu Bürgern des Reiches Gottes gemacht. Und jetzt sollen wir lernen. Jetzt müssen wir lernen, wie funktioniert das, wie leben wir da. Und wir haben Zeit. Wir haben Zeit, Schritt für Schritt nach vorne zu gehen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, auch als Gemeinde, wie wir das miteinander leben können. Diesen Prozess der Jüngerschaft. Und als Jünger zu wachsen. Begleite uns da, hilf uns da, setz uns auf einen guten Weg. Danke, lieber Herr. Amen.